Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, Brüder und Schwestern, hier haben wir nun die erste Antithese, das fünfte Gebot: Du sollst nicht töten. Erklären wir zunächst die Zusammenhänge biblisch. Es ist gesagt worden, ist nichts anderes als die Umschreibung des Gottesnamens, der ja von den Juden nicht ausgesprochen werden durfte. Der Sinn dieser Antithese lautet also: Gott hat euch durch Moses gesagt, nun sage ich euch aber. Das zitierte Moseswort ist damit ausdrücklich als ein Wort Gottes bezeichnet. Die Alten, nicht die Schriftgelehrten, auch nicht die Vorfahren der Juden, sondern jene Wüstengeneration, der damals zuerst der Dekalog, die 10 Gebote, durch Moses verkündet wurden. Ihr habt gehört beim Synagogengottesdienst, wenn aus der Tora verlesen wurde: Du sollst nicht töten. Nur die Worte "Du sollst nicht töten" stehen hier in den 10 Geboten. Der Nachsatz, den Jesus anführt hier, stammt aus anderen Strafbestimmungen des Alten Testamentes. Das Alte Testament verbietet die äußere Tat, den vollendeten Mord. Und dazu haben die Rabbinen genaue einzelne Vorschriften erlassen, juristischer Art, wann nun wirklich ein Mord vorliegt. Damit brauchen wir uns, weil wir mit dem neuen Gesetze Jesu zu tun haben, nicht befassen. Jesus stellt also seine neue Gerechtigkeit und das neue Gebot dem gegenüber, indem er sagt: Schon der dem Bruder zürnt, hat die Strafe verdient, die auf Mord steht. Der Bruder, das ist der Glaubensgenosse oder der Nächste oder der Volksgenosse, wenn wir einmal jene unangenehmen Erinnerungen, die uns bei dem Wort Volksgenosse kommen, ausschalten. Die Schimpfworte, die Jesus nennt hier, du Dummkopf, du Tor, eine Steigerung, wobei wir nicht vergessen sollten, dass du Tor, du Gottloser bedeutet. Torheit gleich Gottlosigkeit. Und ebenso braucht Jesus eine Steigerung der Gerichte, indem er zunächst vom Lokalgericht spricht, jenem kleinen Synedrium, das aus 23 Richtern besteht, und dann übergeht zum Hohen Rat in Jerusalem, dem großen Synedrium, und dann weitergeht auf die Feuerhölle. Jesus nimmt also die Einrichtungen der Justiz, um seine ethischen Forderungen zu veranschaulichen, damit seine Hörer merken, worauf er hinaus will. Es steht also hier gegenüber bei Jesus die Gesinnung des Menschen und im Alten Testament die vollendete Tat. Zwar, und es wäre dem Alten Testament gegenüber Unrecht getan, ist auch dort eine ethische Begründung für die Ablehnung des Mordes nicht fremd. Wenn wir etwa den Rabbi Eliezer hören, der um 90 nach Christus lebt, dann schreibt er: Wer seinen Nächsten hasst, siehe, der gehört zu den Blutvergießern. Die Verse, die beiden letzten, hat sicherlich Jesus wohl nicht selbst an dieser Stelle gesprochen. Der Evangelist hat sie womöglich aus einer anderen Rede Jesu hier angefügt, weil er die inhaltliche Verwandtschaft spürte. Heute nun wollen wir diese Worte der Bergpredigt hineinstellen in unsere Zeit, und zwar in einen ganz bestimmten Sektor, nämlich den Sektor Krieg. Seitdem Johannes der 23. die Enzyklika Pacem in Terris veröffentlicht hat, eine Enzyklika, die nicht allen Politikern des Westens sympathisch war, seitdem Paul der 6. vor der UNO gesprochen hat, tut sich doch wohl in diesem innersten Raum der Kirche eine Verwandlung auf. Die Kirche, die nun bewusst hineingeht in die Welt, der Papst, der sich dem Gremium der Völker, das noch sehr unvollkommen ist und mit all den Fehlern behaftet ist, die einem solchen Gremium anhaften, er macht ihm einen Besuch auf Einladung hin und hält dort eine programmatische Friedensrede. Mit anderen Worten, er nimmt Kontakt auf mit den Mächten der Welt in einer anderen Weise, als die Kirche es jahrhundertelang getan hat. Und wir sollten das erkennen. Und vielleicht, wenn wir manchmal ein Fragezeichen bei Paul dem VI. Setzen, dann scheint mir manchmal, als wenn doch in etwa bei all seiner Klugheit und seiner Ausgewogenheit, wo er keinen verletzen will und wo er womöglichst auch bei den Abstimmungen viele positive Stimmen erreichen will, sollten wir nicht vergessen, dass das letzte Moment, das ihn beseelt, doch ist die Ordnung Gottes im Frieden auf dieser Welt, weil er ganz klar erkennt, dass alles, was ihm als dem Bischof von Rom und dem ersten der Bischöfe aufgetragen ist, verurteilt ist zum Tode in dem Moment, wo die Welt in einen neuen Krieg gestürzt wird. Nun, vielleicht ist es nicht uninteressant, ganz neue Stimmen zu hören aus der Konzilsaula, die sich mit diesem Problem befassen. Letztlich also basieren auf den Worten der Bergpredigt. Ich zitiere Ihnen eine Reihe von Bischöfen. Kardinal Ottaviani, von uns sicherlich bekannt als der Anführer der Traditionalisten, hat sich in diesem Falle mit den Progressisten, mit den Fortschrittlichen auf eine Linie begeben, wenn er am 7. Oktober sagte, die Wichtigkeit einer vom Geist des Friedens getragenen Erziehung, ein Grundmoment dafür, dass in den Herzen der Kinder schon aller Zorn und alle Feindschaft und alle Rache und aller Hass beseitigt wird. In der Erziehung der Kinder, denen auch heute wieder Kriegsspielzeug von unvernünftigen Eltern auch in der Bundesrepublik in die Hände gegeben wird, die heute wieder Pistolen tragen und damit knallen und die Krieg spielen, und wir Erwachsene nehmen das so hin und sagen, so haben wir es ja auch getan und merken nicht die pädagogische Fehlleistung, die da schon dahinter steckt. Damit die Bürger und die von ihnen gewählten Regierungen die gegenseitigen Rechte und Pflichten anerkennen und jeden Klassenkampf, jeden Rassenkampf, jede Form eines politischen und wirtschaftlichen Imperialismus zurückweisen. Er verwirft grundsätzlich alle totalitären Systeme, denn sie stellten, so sagt er, die Hauptursache von Kriegen dar. Und er sagt, das Schema 13 bliebe dort, wo es von Krieg spricht, viel zu oberflächlich. Verurteilen müsse man auch alle bewaffneten Revolutionsbewegungen, den vor allem vom Kommunismus angewandten Guerillakrieg, den Terrorismus und die Sabotageakte unter Nationen. Man dürfe nicht vergessen, dass nach der Lehre des heiligen Thomas die Vertreter des Volkes und das Volk selbst das Recht und die Pflicht haben, die eigene Regierung zu stürzen, wenn sie klar sehen, dass diese Regierung auf einen Krieg hinstrebt. Merken Sie die große Veränderung in der Kirche. In der Nazizeit damals wurde noch gewarnt davor, Revolution zu machen gegen den terroristischen Machthaber. Heute spricht er, Kardinal Ottaviani, ganz deutlich aus, dass ein Volk das Recht unter Umständen die Pflicht hat, den Tyrannen zu stürzen. Weihbischof Ancel von Lyon, der einzige Bischof, der auch heute noch arbeitet, manuell arbeitet. Er kommt aus der Arbeiterpriesterschaft. Er lehnt den Patriotismus, die Vaterlandsliebe nicht ab, wenn sie für eine starke internationale Autorität eintritt. Er verurteilt aber jeden übertriebenen Nationalismus. Bischof Pierre Boyan von Verdun: Frankreich habe in den letzten Jahrzehnten 3 schwere Kriege erlebt. Unterscheidungen zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten, zwischen konventionellen und nicht konventionellen Waffen seien heute einfach überholt. Schon im Jahre 1917 seien bei Verdun durch konventionelle Waffen 1.300.000 Menschen gefallen. Auch könne man heute nicht mehr von gerechten Kriegen, ungerechten Kriegen, von begrenzten Kriegen, von unbegrenzten Kriegen sprechen, weil notwendigerweise aus dem begrenzten Krieg der totale Krieg entstehen müsse. Das Konzil solle die Kriege zwischen christlichen Nationen als einen Skandal für die Nichtchristen und ein ernstes Hindernis für die Ausbreitung des Glaubens bezeichnen. Kardinal Joseph Martin von Rouen: Unterscheidung zwischen Verteidigungs- und Angriffskrieg, zwischen gerechten und ungerechten Krieg ist heute überholt. Jeder Krieg müsse als Mittel zur Lösung internationaler Probleme verurteilt werden. George Beck, Erzbischof von Liverpool: Die Geschichte des einzelnen Volkes wird viel zu oft als eine Verherrlichung der eigenen Nation dargestellt und der Jugend gelehrt. Ergebnis: Der Widerstand gegen eine Verminderung der nationalen Autonomie ergreift das ganze Volk und wird immer größer. Eine Nation, die zur Abschreckung eines gleich starken Gegners Vernichtungswaffen besitzt, lebe sicherlich in der nächsten Gelegenheit zur schweren Sünde. Solange man diese Waffen nicht abschaffen könne, ohne das ganze Volk in schwerste Gefahren zu bringen, sei dieser Zustand allerdings dann immer noch das kleinere Übel, bis einmal das Gleichgewicht des Schreckens durch das Gleichgewicht des Vertrauens abgelöst wird. Und Abt Butler aus England mahnt das Konzil: Man möchte unter allen Umständen in der Formulierung der Kriegsdienstverweigerung den Eindruck erwecken, als wenn die Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen moralisch nicht ganz reif wären. In diesem Zusammenhang ist es vielleicht interessant, eine Äußerung des Kölner Stadtanzeigers vom 9. Oktober zu lesen. Auffallend stark ist der Anteil französischer und englischer Bischöfe im Zusammenhang mit Erklärungen, man solle den Krieg als verbrecherisch erklären, die Atomwaffe ächten, eine übernationale Autorität fordern und die Kriegsdienstverweigerung aus religiösen Gründen stärker legitimieren. Es fiel auf, dass die deutschen Konzilsväter zu diesen Fragen überhaupt keine Stellung nahmen. Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang des Gutachtens von 8 deutschen Moraltheologen über die Erlaubtheit des Krieges, und sie kamen zu dem Ergebnis, hören Sie, der Krieg sei unter Umständen erlaubt, ja sogar der Atomkrieg sei unter Umständen erlaubt. Wir müssten schamvoll unser Haupt verhüllen, wenn wir dieses Gutachten lesen, gerade auch deswegen, weil es von Deutschen angefertigt worden ist. Theoretiker können vieles finden und schließlich erfinden. Ob sie damit dem Worte Jesu gemäß handeln, das bleibe dahingestellt. Nun hören wir einen ganz unverdächtigen Zeugen, nämlich den großen Feldherrn des Zweiten Weltkrieges, MacArthur, der nach Beendigung des Krieges in einem feudalen Militärclub in Los Angeles sagte: Die Ächtung des Krieges ist nicht mehr ein bloß ethisches Problem, mit dem sich Philosophen und Kirchenmänner zu befassen haben, sondern eine harte Wirklichkeit, mit dem sich die Massen in allen Völkern auseinandersetzen müssen. Denn ihre Existenz steht auf dem Spiel. Deshalb sind Kriegsrüstung und kollektive Sicherheit keine ausreichenden Mittel mehr. Die Milliarden Dollar, die augenblicklich für die Kriegsvorbereitungen eingesetzt werden, könnten vermutlich die Armut völlig aus der Welt schaffen. Die Abschaffung des Krieges würde den größten Fortschritt seit der Ausrufung der Bergpredigt darstellen. Sie würde alle Probleme, die jetzt unlösbar erscheinen, einer möglichen Lösung entgegenführen. Wenn wir, um darauf zurückzukommen, noch einmal in dieser Richtung und nur in dieser Richtung den Besuch des Papstes, des ersten Papstes, der sich einem rein weltlichen Gremium stellt und es mahnt und bittet und auffordert, alles zu tun, was möglich ist, in ihren Kräften den Frieden zu wahren, sehen, dann sehen wir wohl einerseits, in welcher Gefahr die Welt lebt, und andererseits, wie der Papst selbst nun sich verbindet mit solchen, die doch auch wohl guten Willens sind. In diesem Zusammenhang sollten wir nun endlich erkennen, dass das auf das Koppelschloss eingravierte Gott mit uns einer Vergangenheit angehören muss und dass das Wort der Kreuzzüge, Gott will es, wie ihn auch St. Bernhard im Kölner Dom gepredigt hat, einer Zeit angehören muss, die passé ist. In dem Zusammenhang allerdings auch, denn die Herzen der Menschen sollen gereinigt werden von solchen Überbleibseln des hässlichen Nationalismus, des falschen Patriotismus und der Möglichkeit, durch einen Krieg oder mit Gewalt Korrekturen an Grenzen vornehmen zu können. In dem Zusammenhang sollte man auch die verheerende Wirkung von Sonntagsreden deutscher Politiker sehen. Und man sollte ebenso mit Trauer feststellen, dass als gestern die EKD, die Evangelische Kirche Deutschlands, in einem Gutachten auch die Oder-Neiße-Linie und die DDR zur Sprache bringt und zu überlegen bittet, ob nicht um des Friedens mit den Polen willen, um des Friedens auf der Welt willen, nicht auch auf ein Recht, das juristisch bestehen möge, verzichtet werden könne und ob wir hier nicht der großen Phraseologie, so nenne ich es, die laufend als billige Phrase in den Mündern der Politiker erscheinen, nämlich die erste Linie, die nicht verrückbar sein darf, und die Wiedervereinigung einmal kleinschreiben, und das alles einmal einer Zukunft überlassen, wo unter Umständen bei allen Völkern neue und bessere Erkenntnisse aus der Bergpredigt Platz gegriffen haben und in friedlicher Weise Unrecht, das vielen Völkern geschehen ist, korrigiert werden kann. Es zieht sich leicht, der so spricht, meine andächtigen Christen, wie hier der EKD, die EKD, die Evangelische Kirche Deutschlands, gleich den Zorn zu. Und es ist, ich sagte es eben, bedauerlich, dass der Bund der Heimatvertriebenen sich nun gleich wieder gegen solche friedliche Äußerungen, die letztlich doch das Heil auch der Heimatvertriebenen, die hier doch auf sehr ordentliche Weise integriert worden sind, vertritt, so missachtet werden. Die Änderung der Mentalität ist notwendig, meine andächtigen Christen. Und jene tief gegründeten antisemitischen Akzente in uns und jene tief gegründeten preußischen Akzente in uns und jene verborgenen schwarz-weiß-roten Akzente in uns, die oftmals aus der Tiefe der Seele aufbrechen, dann, wenn irgendwie propagandistisch das richtige Wort fällt. Wir sollten sie überwinden, weil sie nämlich zu dem führen, was Jesus sagt und verurteilt, nämlich zum Hass und zur Feindschaft gegen Menschen, die womöglich nicht so sind wie wir. Wir sollten nun endlich, so wie es die Kirche anscheinend, die Amtskirche, nun endlich bei sich auch beginnt, die Kreuzzugsmentalität überwinden und feststellen, auch gegen die Meinung großer Bischöfe, denen wir unsere Verehrung nicht vorenthalten, dass auch der Kommunismus und der Bolschewismus mit militärischen Mitteln sicherlich nicht zu überwinden ist, weil es sich hier handelt um ein geistiges, politisches, soziales Problem, das nur mit gleichwertigen Waffen, wenn man überhaupt das Wort Waffe in den Mund nehmen sollte, in solchen Zusammenhang angegangen werden kann. Und wir sollten noch einen Schritt tiefer gehen, meine andächtigen Christen, und uns einmal ganz klar fragen, ob tiefenpsychologisch gesehen nicht manche Demonstration der Kirche eine Machtdemonstration ist. Es kann auch eine Fronleichnamsprozession, es kann eine Sühnewallfahrt, es kann ein Konkordat, ja, es kann der Kampf um die Konfessionsschule das Zeichen einer Machtdemonstration sein. Und wir sollten uns sehr wohl überlegen, und auch die Verantwortlichen sollten sich überlegen, ob sie wirklich nun aus all diesen Anliegen, die sicherlich echte Anliegen sind, auch alle Akzente hinaus schaffen, die nicht mit diesem Geist Jesu vereinbar sind. Meine andächtigen Christen, vielleicht ahnen wir heute etwas von der Macht der Wehrlosen. Wo sind aber die, die bereit sind, mit den Wehrlosen zu handeln, weil sie wissen, dass die Wehrlosigkeit im Geiste Jesu mächtiger ist als die Wehrhaftigkeit, wie die Menschen sie sehen. Sorgen wir in unseren Kreisen, in unseren Zirkeln, in dem Sektor, in dem wir zu leben haben, auch in unserer Berufsarbeit dafür, dass diese skandalösen Gedanken der Bergpredigt, wie sie manchem weltlichen erscheinen, verkündet werden durch uns. Dass wir so Sauerteig und Salz werden, die helfen, dass der Geist der Bergpredigt in einer Zeit lebendig wird, die seines so sehr gebrauchen, wenn nicht ohne ihn die gesamte Welt ein einziger Trümmerhaufen werden soll. Dann braucht man nicht mehr wie am nächsten Sonntag von Mission zu reden, wenn die Völker ausgelöscht sind, wenn wie amerikanische Sachverständige festgestellt haben, in den Vereinigten Staaten durch 70 Wasserstoffbomben in 10 Minuten 70 Millionen Menschen sterben. Dann ist das Problem des Evangeliums nicht mehr diskutabel. Das aber ist sicherlich nicht der Geist Jesu, Der Geist Jesu ist ein anderer. Er will, dass die Menschen die frohe Botschaft hören und dass sie ohne Angst, sondern in Hoffnung hinzugehen auf ihn und seinen Tag erwarten. Und dass dem so sei, dazu sollen wir alle mithelfen. Auch nach dem 19. September mithelfen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.